Kapitel 9 – Prosoziale Scham. Im Hinblick auf zwanghaften Überkonsum spielt das Phänomen der Scham eine heikle Rolle. Das Schamgefühl kann zwanghaftes Verhalten aufrechterhalten, aber auch den Anstoß geben, es zu beenden. Wie können wir uns also mit diesem Widerspruch arrangieren? Betrachten wir zunächst einmal, was Scham eigentlich ist. In der heutigen Fachliteratur über Psychologie wird Scham als ein Gefühl angesehen, das sich von Schuldgefühlen unterscheidet. Das dahinterstehende Konzept lautet so: Scham sorgt dafür, dass wir uns als Menschen schlecht fühlen, während Schuldgefühle dafür sorgen, dass wir uns wegen unserer Handlungen schlecht fühlen, aber ein positives Selbstwertgefühl bewahren. Scham ist eine maladaptive Emotion. Schuldgefühle sind eine adaptive Emotion. Mein Problem mit der Unterscheidung zwischen Scham und Schuldgefühlen ist, dass sich Scham und Schuldgefühle, was die individuelle Erfahrung angeht, nicht voneinander unterscheiden. Intellektuell mag ich in der Lage sein, Selbstverachtung analytisch davon zu unterscheiden, ein guter Mensch zu sein, der etwas Falsches getan hat. In dem Moment, in dem ich Scham oder Schuldgefühle empfinde, eine Emotion von der Intensität eines Schlags in die Magengrube, ist das Gefühl allerdings identisch. Bedauern, gemischt mit Furcht vor Bestrafung und der entsetzlichen Angst, verlassen zu werden. Das Bedauern bezieht sich darauf, dass man aufgeflogen ist, und es kann sein, muss aber nicht, dass man auch das Verhalten selbst bedauert. Die Angst vor dem Verlassenwerden, eine eigene Form der Strafe, ist besonders stark. Man hat Angst davor, ausgestoßen zu werden, gemieden zu werden, nicht mehr zur Herde zu gehören. Doch die Unterscheidung zwischen Scham und Schuldgefühlen hat mit etwas Realem zu tun. Ich glaube, der Unterschied liegt nicht darin, wie wir die Emotionen selbst erleben, sondern darin, wie andere auf unsere Übertretung reagieren. Wenn andere uns nach einem Fehlverhalten ablehnen, verurteilen oder meiden, geraten wir in einen Zyklus, den ich Teufelskreis der destruktiven Scham nenne. Destruktive Scham vertieft die emotionale Erfahrung der Scham und sorgt dafür, dass wir das Verhalten, das zu dem Schamgefühl geführt hat, fortsetzen. Wenn andere als Reaktion auf eine Übertretung näher an uns heranrücken und uns klare Orientierungshilfe geben, wie wir die Sache wieder gut machen oder unsere Sucht überwinden können, begeben wir uns in den Kreislauf der prosozialen Scham. Prosoziale Scham mildert die emotionale Erfahrung der Scham und hilft uns, das beschämende Verhalten zu beenden oder einzuschränken. In diesem Sinne sollten wir uns zunächst ansehen, wann Scham falsch ist, also destruktive Scham, um dann darauf einzugehen, wann Scham richtig ist, also prosoziale Scham. Destruktive Scham. Eine meiner Kolleginnen in der Psychiatrie sagte einmal zu mir: Wenn wir unsere Patienten nicht mögen, können wir ihnen nicht helfen. Als ich Lori zum ersten Mal begegnete, mochte ich sie nicht. Sie gab sich ganz geschäftsmäßig und erklärte mir kurzerhand, mich nur aufgesucht zu haben, weil ihr Hausarzt sie zu mir geschickt habe, was im Übrigen völlig unnötig sei, weil sie nie eine Sucht oder ein sonstiges psychisches Problem gehabt habe und ich ihr das nur bestätigen müsse, damit sie wieder zu ihrem richtigen Arzt gehen könne, um ihre Medikamente zu bekommen. »Ich habe eine Magen-Bypass-Operation hinter mir«, sagte sie, als ob das eine ausreichende Erklärung für die gefährlich hohen Dosen an verschreibungspflichtigen Medikamenten sein sollte, die sie einnahm. Sie trat mir gegenüber auf wie eine altmodische Lehrerin, die einer ihrer weniger begabten Schülerinnen eine Lektion erteilte. Früher wog ich über 90 Kilogramm, jetzt aber nicht mehr. Natürlich hat die Umleitung meines Darms bei mir zu einer Malabsorption geführt. Deshalb brauche ich 120 Milligramm Lexapro, Escitalopram, um die Blutwerte eines normalen Durchschnittsmenschen zu erreichen. Gerade Sie, Frau Doktor, sollten das doch verstehen. Lexapro ist ein Antidepressivum, das auf den Neurotransmitter Serotonin wirkt. Die durchschnittliche Tagesdosis liegt bei 10 bis 20 Milligramm, sodass die Dosis, die Lori einnahm, mindestens 6-mal so hoch war wie die normale Dosis. Antidepressiva werden normalerweise nicht missbräuchlich eingesetzt, um high zu werden, aber ich habe im Laufe der Jahre auch solche Fälle erlebt. Es stimmt zwar, dass die Magen-Bypass-Operation, die bei Lori durchgeführt wurde, um ihr Gewicht zu reduzieren, zu Problemen bei der Resorption von Nahrungsmitteln und Medikamenten führen kann, aber eine derart hohe Dosierung war doch sehr ungewöhnlich. Da war also etwas anderes im Spiel. Nehmen Sie noch andere Medikamente oder irgendwelche anderen Substanzen zu sich? Fragte ich. Ich nehme Gabapentin und medizinisches Marihuana gegen meine Schmerzen. Um besser zu schlafen, nehme ich Ambien, Zolpidem. Das sind meine Medikamente. Ich brauche sie, um meine Krankheiten zu behandeln. Ich weiß nicht, was daran falsch sein sollte. Welche Krankheiten müssen denn bei Ihnen behandelt werden? Natürlich hatte ich ihre Krankenakte gelesen und wusste, was darin stand. Aber ich höre mir immer gerne an, was die Patienten über ihre medizinische Diagnose und Behandlung wissen. Ich leide an Depressionen und habe Schmerzen im Fuß, die von einer alten Verletzung herrühren. Okay, das macht Sinn. Aber die Dosis ist ziemlich hoch. Haben Sie in Ihrem Leben schon mal mit dem Problem zu tun gehabt, mehr von einer Substanz oder einem Medikament zu sich genommen zu haben, als Sie vorhatten? Oder haben Sie schon mal bestimmte Nahrungsmittel oder Drogen zu sich genommen, um mit unangenehmen Gefühlen fertig zu werden? Sie erstarrte und saß mit geradem Rücken da, die Hände im Schoß verschränkt, die Fußgelenke fest übereinander gekreuzt. Sie sah aus, als wollte sie von ihrem Stuhl aufspringen und aus dem Zimmer rennen. Wie ich schon sagte, Frau Doktor, so ein Problem habe ich nicht. Sie schürzte die Lippen und wandte den Blick von mir ab. Ich seufzte. Versuchen wir es anders, sagte ich, in der Hoffnung, unseren holprigen Start noch zum Guten wenden zu können. Erzählen Sie mir doch ein bisschen aus Ihrem Leben. Eine Art Mini-Autobiografie. Wo wurden Sie geboren? Wer hat Sie großgezogen? Wie waren Sie als Kind? Was waren die wichtigsten Stationen Ihres Lebens? Bis hin zum heutigen Tag. Sobald ich die Geschichte eines Patienten kenne, also die Ereignisse und die Umstände, die ihn zu dem Menschen gemacht haben, der vor mir sitzt, verflüchtigen sich feindselige Gefühle und machen dem anteilnehmenden Gefühl von Empathie Platz. Jemanden wirklich zu verstehen, führt dazu, sich um ihn zu kümmern. Deshalb rate ich meinen Medizinstudenten und Assistenzärzten, die alles, was ihre Patienten ihnen erzählen, immer gerne in getrennte Schubladen wie Krankheitsgeschichte, Untersuchung des psychischen Zustands und Überprüfung der Systeme einordnen, wie es ihnen beigebracht wurde, sich stattdessen auf die Geschichte des Betroffenen zu konzentrieren. Die Lebensgeschichte bringt nicht nur die Menschlichkeit des Patienten neu zum Vorschein, sondern auch unsere eigene. Lori wuchs in den 1970er Jahren auf einer Farm in Wyoming auf und war die jüngste von drei Geschwistern, die von ihren Eltern aufgezogen wurden. Sie hatte schon früh das Gefühl, dass sie anders war. Irgendetwas stimmte nicht mit mir. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht dazugehörte. Ich fühlte mich unbehaglich und deplatziert. Ich hatte einen Sprachfehler, also ich lispelte. Ich kam mir mein ganzes Leben lang irgendwie blöd vor. Lori war offensichtlich sehr intelligent, aber unser Selbstbild aus der Kindheit prägt unser Leben und verdrängt alles, was diesem Bild widerspricht. Sie erinnerte sich, dass sie Angst vor ihrem Vater hatte. Er war oft wütend, aber die größere Bedrohung in ihrem Elternhaus war das Schreckgespenst eines strafenden Gottes. Als Kind habe ich einen Gott kennengelernt, der mich verdammt hat. Wenn du nicht perfekt warst, würdest du in die Hölle kommen. Deshalb zog es sich wie ein roter Faden durch ihr Leben, sich einzureden, sie sei perfekt oder zumindest perfekter als andere Menschen. Lori war eine durchschnittliche Schülerin und eine überdurchschnittliche Sportlerin. In der Middle School lief sie den Schulrekord im 100-Meter-Hürdenlauf und begann, von den Olympischen Spielen zu träumen. Aber in ihrem zweiten Jahr an der High School brach sie sich beim Hürdenlauf den Knöchel. Sie musste operiert werden und ihre sich anbahnende Laufkarriere war damit beendet. Das Einzige, worin ich gut war, wurde mir genommen. Also fing ich an zu essen. Wenn wir bei McDonald's anhielten, konnte ich 2 Big Macs verputzen. Darauf war ich stolz. Als ich aufs College kam, achtete ich überhaupt nicht mehr auf mein Äußeres. In meinem ersten Studienjahr wog ich 57 Kilogramm. Als ich meinen Abschluss machte und auf die Fachhochschule für Medizintechnik ging, brachte ich 82 Kilogramm auf die Waage. Ich fing auch an, Drogen auszuprobieren. Alkohol, Marihuana, Pillen, vor allem Vicodin. Aber meine bevorzugte Droge war immer Essen. In den folgenden 15 Jahren war Loris Leben von Umzügen geprägt. Von Stadt zu Stadt, von Job zu Job, von Freund zu Freund. Als Medizintechnikerin konnte sie nahezu in jeder Stadt problemlos Arbeit finden. Die einzige Konstante in ihrem Leben war, dass sie jeden Sonntag in die Kirche ging, egal wo sie lebte. Während dieser Zeit nahm sie alles zu sich, was sie in die Hände bekam, um vor sich selbst fliehen zu können. Essen, Tabletten, Alkohol, Cannabis, was auch immer. An einem typischen Tag verputzte sie zum Frühstück eine Portion Eiscreme, knabberte während der Arbeit irgendwelche Snacks und nahm, sobald sie nach Hause kam, eine Ambien. Zum Abendessen gönnte sie sich eine weitere Portion Eis, einen Big Mac, eine Riesenportion Pommes und eine Diät-Cola, gefolgt von zwei weiteren Ambien und einem großen Stück Kuchen zum Nachtisch. Manchmal nahm sie schon am Ende ihrer Schicht eine Ambien, damit sie schon high war, wenn sie nach Hause kam. Wenn ich mich nicht schlafen gelegt habe, nachdem ich eine Ambien genommen hatte, wurde ich high. Dann habe ich 2 Stunden später 2 Ambien genommen und wurde noch higher. Richtig euphorisch. Die Wirkung war fast so gut wie die von Opioiden. Diesen oder einen ähnlichen Tagesablauf wiederholte sie Tag für Tag. An ihren Urlaubstagen kombinierte sie Schlaftabletten mit Hustenmitteln, um sich zu berauschen, oder sie trank Alkohol, bis sie betrunken war und gab sich riskanten sexuellen Aktivitäten hin. Als Lori Mitte 30 war, lebte sie allein in einem Reihenhaus in Iowa und verbrachte ihre Freizeit damit, high zu werden und dem US-amerikanischen konservativen Radiomoderator Glenn Beck zuzuhören. Ich war davon überzeugt, dass das Ende der Welt bevorstand. Armageddon, die Muslime, eine Invasion der Iraner. Ich kaufte Benzin in Kanistern und bunkerte sie in meinem Gästezimmer. Dann stellte ich sie unter eine Plane auf die Terrasse. Ich kaufte mir auch ein Kleinkalibergewehr. Aber dann wurde ich mir dessen bewusst, dass ich mich mit all dem Sprit im Haus in die Luft sprengen könnte. Also begann ich, mein Auto mit dem Benzin aus den Kanistern zu betanken, bis alles aufgebraucht war. Zu einem gewissen Grad wusste Lori, dass sie Hilfe brauchte, aber sie hatte Angst, darum zu bitten. Sie befürchtete, dass die Leute sich von ihr abwenden würden, wenn sie zugäbe, dass sie nicht die perfekte Christin war. Gelegentlich hatte sie ihre Probleme gegenüber anderen Gemeindemitgliedern angedeutet, aber durch subtile Äußerungen wurde ihr vermittelt, dass es bestimmte Arten von Problemen gab, über die die Gemeindemitglieder nicht miteinander sprechen sollten. Zu diesem Zeitpunkt wog sie fast 114 Kilo, litt unter einer schweren Depression und begann sich zu fragen, ob sie nicht besser tot wäre. »Lori«, sagte ich, »wenn wir uns ein Gesamtbild ihrer Situation vor Augen führen, also nicht nur darauf schauen, wie viel sie essen, wie viel Alkohol sie trinken oder wie viele verschreibungspflichtige Medikamente oder wie viel Cannabis sie zu sich nehmen, scheint eines ihrer größten Probleme, unter denen sie leiden, ein zwanghafter, selbstzerstörerischer Überkonsum zu sein. Glauben Sie, das könnte zutreffen?« Sie sah mich an und sagte kein Wort. Dann brach sie in Tränen aus. Als sie widersprechen konnte, sagte sie, »Ich weiß, dass es so ist, aber ich will es nicht wahrhaben. Ich will es auch nicht hören. Ich habe eine Arbeit, ich habe ein Auto. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Ich dachte, die Magen-Bypass-Operation würde alles in Ordnung bringen. Ich habe geglaubt, mein Leben würde sich ändern, wenn ich abnehme. Aber nachdem ich abgenommen hatte, wollte ich immer noch sterben.« Ich schlug Lori verschiedene Möglichkeiten vor, wie sie ihr Problem in den Griff bekommen könnte, unter anderem zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. »Das brauche ich nicht«, sagte sie ohne zu zögern. »Ich habe meine Kirche und die Gemeinde.« Einen Monat später kam Lori wie geplant erneut in meine Sprechstunde. »Ich habe mich mit den Kirchenältesten getroffen.« Und was ist dabei herausgekommen? Sie wandte den Blick ab. Ich war so offen, wie ich es zuvor noch nie gewesen war, außer mit Ihnen. Ich habe alles erzählt, oder sagen wir, fast alles. Ich war einfach offen und ehrlich. Und? Es war seltsam, erwiderte sie. Sie schienen verwirrt und beunruhigt. Als ob sie nicht wirklich wüssten, was sie mit mir machen sollten. Sie rieten mir zu beten und sie versprachen mir, dass sie auch für mich beten würden. Außerdem haben sie mich angehalten, meine Probleme nicht mit anderen Gemeindemitgliedern zu besprechen. Das war's. Wie war das für sie? Ich habe in diesem Moment gespürt, dass ich Gott enttäusche und beschäme. Ich kann die Heilige Schrift zitieren, aber ich fühle keine Verbindung zu dem liebenden Gott der Heiligen Schrift. Ich kann der Erwartung nicht gerecht werden. So gut bin ich nicht. Also habe ich aufgehört, zum Gottesdienst zu gehen. Ich bin seit einem Monat nicht mehr dort gewesen. Und soll ich Ihnen was sagen? Niemand scheint es bemerkt zu haben. Keiner hat mich angerufen. Keiner hat sich bei mir gemeldet. Nicht ein einziger. Lori war im Teufelskreis der destruktiven Scham gefangen. Als sie versuchte, sich anderen Kirchenmitgliedern zu öffnen, wurde sie davon abgehalten, diesen Teil ihres Lebens preiszugeben, wodurch man ihr implizit mitteilte, dass sie abgelehnt oder noch mehr gedemütigt werden würde, wenn sie offen über ihre Probleme sprechen würde. Sie konnte nicht riskieren, das bisschen an Gemeinschaft zu verlieren, das sie hatte. Doch ihr Verhalten zu verheimlichen, erhielt ihre Scham aufrecht und trug dazu bei, dass sie sich noch stärker isolierte, was wiederum dafür sorgte, dass sie sich weiterhin ihrem andauernden Überkonsum hingab. Studien zeigen, dass Menschen, die sich aktiv in religiösen Gemeinschaften engagieren, im Durchschnitt seltener Drogen und Alkohol zu sich nehmen. Wenn religiöse Gemeinschaften jedoch Praktiken betreiben, die sich auf der falschen Seite des Schamgleichgewichts befinden und Menschen, die gesündigt haben, meiden und oder dazu animieren, sich ein Geflecht aus Geheimhaltung und Lügen zurechtzulegen, tragen sie dazu bei, dass die Betroffenen sich im Teufelskreis der zerstörerischen Scham wiederfinden. Destruktive Scham äußert sich so. Übermäßiger Konsum führt zu Scham, die dazu führt, dass man von der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, gemieden wird oder die Gruppe anlügt, um nicht gemieden zu werden. Beides führt zu weiterer Isolation, was wiederum dazu beiträgt, dass der übermäßige Konsum fortgesetzt wird, da der Teufelskreis aufrechterhalten wird. Das Gegenmittel für destruktive Scham ist prosoziale Scham. Sehen wir uns an, wie das funktionieren könnte.